Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Schönen guten Morgen. Er wolle frischen Wind in die ukrainische Regierung bringen. Mit diesem Wording hat Präsident Selenskyj seine umfassende Kabinettsumbildung letzte Woche begründet. Ob die entlassenen ukrainischen Spitzenpolitiker einfach nur ausgebrannt sind oder mehr dahinter steckt, das besprechen wir gleich. Außerdem geht's nach Norwegen. Da steht das Königshaus nach Skandalen und Skurrilitäten in einer massiven Legitimationskrise. Und wir schauen uns an, mit welchen Rezepten der Ex-EZB-Chef Mario Draghi die europäische Wirtschaft retten will. Vor gut einer Woche hat der ukrainische Präsident Selenskyj sein Kabinett umfassend umgebaut und einige Schlüsselministerien mit 9 Leuten besetzt. Das Ministerium für strategische Industrien, das Justizministerium, das Ministerium für die besetzten Gebiete, das Ministerium für die euroatlantische Integration, das Landwirtschaftsministerium und auch der im Westen hochgeschätzte Außenminister Dmitri Kuleba wurde ausgetauscht, was viele Politiker in Europa und den USA ausdrücklich bedauert haben. Es ist die größte Rochade in der ukrainischen Führung seit Beginn der russischen Invasion. Über die Gründe dafür habe ich vor der Sendung mit dem ukrainischen Journalisten Ivan Haivanovich in Kiew gesprochen. Und ich habe ihn zuerst gefragt, ob die entlassenen Minister einfach nur amtsmüde und ausgebrannt waren, wenn es wirklich nur frischen Wind braucht.
Wenn ja, fiel es nicht auf. Und obwohl die Minister selbst ihre Rücktrittsanträge verfassten, waren diese Anträge das Ergebnis einer Entscheidung, die im Büro des Präsidenten getroffen wurde und nicht freiwillig.
Ist in den vergangenen Tagen ein bisschen mehr über die Hintergründe bekannt geworden? Also auch, ja, was die entlassenen Minister möglicherweise falsch gemacht haben?
Eine Entlassung sollte nicht unbedingt als Strafe betrachtet werden. Beispielsweise wurde der Minister für strategische Industrien, und das ist ein Ministerium, das für Militär- und Verteidigungskomplex zuständig ist, zu Berater des Präsidenten für strategische Angelegenheiten ernannt worden. Und dementsprechend wurde die Ministerin für die Wiedereingliederung der besetzten Gebiete zur stellvertretenden Leiterin des Präsidialamtes. Also das ist ein Paradox vielleicht für eine parlamentarisch-präsidiale Republik, die Ukraine ist, aber es handelt sich tatsächlich um eine Beförderung. Und darüber hinaus waren einige der ernannten Minister amtierende Minister. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir hier über ein Jahr lang kein Minister für Kultur und fast ein Jahr lang kein Minister für Jugend und Sport hatten, sodass sie schließlich ihren Ämter einfach bestätigt wurden. Am überraschendsten ist der Rücktritt des Außenministers Dmytro Kuleba in der Tat. Und das war sicherlich auch nicht seine eigene Entscheidung. Kuleba kam sogar ins Parlament nicht, um einen Bericht über seine Arbeit zu erstatten.
Wie ist das denn zu erklären? Also was wird da in der Ukraine gemunkelt? Was sind da Vermutungen, warum er zurücktreten musste dann ja ganz offenbar?
Also die Gründe sind vielfältig. Es wird spekuliert, vielleicht der Grund war insbesondere Kulebas unglückliche Aussage während einer Pressekonferenz mit dem polnischen Außenminister Sikorski, wenn Kuleba über ukrainische Gebiete in Polen gesagt hatte. Aber ich bezweifle das. Der wahrscheinlichste Grund ist jedoch die Suche nach einer noch loyaleren Person. Obwohl, ehrlich gesagt, Kuleba war unvölig loyal gegenüber dem Büro des Präsidenten.
Lassen Sie uns über den Nachfolger von Kuleba sprechen. Was ist über ihn und seinen Politikstil bekannt?
Andriy Sybiha ist ein erfahrener Berufsdiplomat. Er arbeitete viele Jahre im Außenministerium, nämlich im Apparat des Außenministeriums, war Botschafter in der Türkei, wurde dann 3 Jahre lang stellvertretender Leiter des Büros von Präsident Selenskyj und im April zum ersten stellvertretender Außenminister ernannt. Es ist ziemlich klar und sehr wahrscheinlich und ziemlich offensichtlich, dass diese Position eine Vorbereitung für seine Ernennung zum Außenminister war. Insofern Sybiha kaum so ein öffentlicher Public-Diplomat war, ist über seinen politischen Stil nicht viel bekannt. Aber es ist jedoch zu erwarten und davon auszugehen, dass er härter oder zumindest nicht so charmant sein wird als Dmytro Kuleba.
Viele der neuen Leute kommen ja aus der Präsidialverwaltung. Das heißt, Selenskyj umgibt sich jetzt mit noch loyaleren Leuten.
Ja, tatsächlich. Nicht wenige lässt sich über die Loyalität gegenüber seinem Amtschef sagen. Viele Beobachter stellen fest, dass es in der erneuten Regierung noch mehr ausgesprochene Yermak-Leute gibt, also die loyal zum Andriy Yermak sind, Leiter des Büro des Präsidenten.
Welche Macht hat der?
Also nach der offiziell ist Büro des Präsidenten ein konsultatives, ein Organ, das die Arbeit des Präsidenten organisiert. Aber in der Tat hat Andriy Yermak volle Macht.
Wie wird denn diese Kabinettsummeldung, auch die Stärkung von Yermak jetzt ja ganz offensichtlich, in den ukrainischen Medien, in der Öffentlichkeit kommentiert?
Unter normalen Umständen sind natürlich Regierungsumbildungen immer eine Turbulenz. In unserem Fall wurde auch fast die Hälfte des Kabinetts ersetzt. Das waren 9 Minister. Und nichtsdestotrotz wurde die Entlassung und Ernennung gelassen wahrgenommen. Der Präsident nannte es einen Neustart, aber das ist nicht der Fall, sicherlich. Die neu ernannten Minister, wie Sie das erwähnt haben, sind keine neuen Leute. Sie waren entweder bereits in den Ministerien tätig oder arbeiten zuvor im Präsidialamt. Vielleicht richtigste Wort wäre das Wort die Rochade, ja, und nicht Neustart. Deswegen werden die Änderungen kaum Auswirkungen auf die Arbeit der Regierung haben. Und außerdem ist, wie schon wir das geklärt haben, derzeit in der Ukraine nicht das Ministerkabinett das höchste Organ der Exekutive, sondern das Amt, das Büro des Präsidenten. Das ist eigentlich nicht ganz legal, aber unter den Bedingungen des Kriegsrechts wird diese Tatsache in der Gesellschaft akzeptiert.
Aber unterm Strich, wenn wir das nochmal zusammenfassen, Stärkung des Präsidenten, Stärkung seiner rechten Hand, Andriy Yermak, und Schwächung des Parlaments und des Kabinetts, kann man das so zusammenfassen?
Das ist nicht die Schwächung in diesem Fall, das ist nur die Bestätigung, dass dem Parlament an Subjektivität fehlt. Und das ist ja, das ist schon wirklich keine Neuigkeit, ja, keine Nachricht. Parlament spielt unter Präsident Selenskyj eher eine dekorative und formelle Rolle.
Mit dieser Kabinettsumbildung hat Selenskyj auch ein neues Ministerium eingeführt, ein Ministerium für nationale Einheit. Welche Funktion hat das?
Also das Ministerium für ukrainische Einheit und Bekämpfung des russischen Einflusses auf Ukraine, vor allem im Ausland, wie das erläutert wurde, das ist wirklich die Idee von Präsidenten. Diese ist jedoch nicht im Detail ausgearbeitet worden. Das neue Ministerium sollte aber die ukrainischen Staatsbürger im Ausland, und das sind über 8 Millionen Menschen, im Einflussbereich der Ukraine halten, in der Hoffnung, dass möglichst viele von ihnen nach dem Krieg in ihre Heimat, in die Ukraine zurückkehren. Ob es geschaffen wird, da dies die Idee des Präsidenten ist, wird es geschaffen, das habe ich kaum Zweifel. Und wiederum, ob es wirksam sein wird, ich habe wieder einen Zweifel, vor allem angesichts des Personalmangels. Es fehlen mehr als 17% der Personal im öffentlichen Dienst, das sind jüngste Angaben. Und zweitens, die Hauptgründe, warum die Ukrainer ihre Heimat verlassen haben, sind mangelnde Sicherheit, Verlust des Arbeitsplatzes aufgrund vom Krieg, sozialer Garantien, medizinische Versorgung und Bildung für Kinder. Dementsprechend müssen diese Probleme gelöst werden, um über ihre Rückkehr entscheiden zu können. Und diese Probleme sind so komplex und gehen definitiv über die Zuständigkeit eines Ministeriums hinaus.
Sagt der ukrainische Journalist Ivan Haivanovic. Mit ihm habe ich über die Rochade in der ukrainischen Exekutive gesprochen. Da Das norwegische Königshaus kämpft seit Wochen mit Skandalen und, sagen wir mal, Skurrilitäten. Da gibt es einerseits eine Prinzessin, Märtha Louise, sie hat vor 2 Wochen einen Mann geheiratet, der sich für einen Schamanen und Reptiloiden hält, der Kinder von Krebs heilen kann. Außerdem macht die Prinzessin Geschäfte mit exklusiven Aufnahmen für Netflix und einem Prinzessinnen-Gin. Ja, und dann gibt es noch einen Sohn der Kronprinzessin, gegen den wegen Körperverletzung und Drogenmissbrauchs ermittelt wird. Das alles kommt in der norwegischen Bevölkerung gar nicht gut an. Die Unterstützung für die Monarchie liegt auf einem Rekordtief und die Linkspartei in Norwegen fordert sogar die Abschaffung. Johann Weckenbrock berichtet.
Sie ist über 1000 Jahre alt und geht zurück bis in die Wikingerzeit, die norwegische Monarchie. Doch ihre Beliebtheit gerät ins Wanken, seit die Polizei den unehelichen Sohn von Kronprinzessin Mette Marit im August festgenommen hat. Die Liste an Vorwürfen gegen Marius Borg Høiby ist lang. Körperverletzung gegen Ex-Freundinnen, Sachbeschädigung und Drogenmissbrauch. Kronprinzessin Mette Marit sagte Journalisten diese Woche: Aus Rücksicht auf alle Beteiligten, auch auf Marius, möchte ich mich nicht zu dem Fall äußern. Ich bitte um Ihr Verständnis dafür. Für Adelsexpertin Kristi Marie Skrede ist das eine ganz neue Hausnummer. Es ist das erste Mal, dass das Königshaus mit einer so ernsten Ermittlung zu tun hat. Das weiß auch die königliche Familie. Aber jetzt zu sagen, was das langfristig für ihren Ruf bedeutet, dafür ist es noch zu früh. Manche sehen das anders und haben ihr Urteil längst gefällt. Die sozialistische Linkspartei will die Monarchie abschaffen und, wie ein Sprecher sagt, Klassengerechtigkeit herstellen. Nicht nur wegen Marius, sondern auch wegen Märtha Louise, der Schwester des Kronprinzen, die aus ihrem royalen Titel Geld macht. Vor 2 Wochen hat die norwegische Prinzessin dem selbsternannten Schamanen Durek Verrett das Ja-Wort gegeben und die exklusiven Hochzeitsaufnahmen an Netflix verkauft. Dazu kommt ein pinker Prinzessinnen-Gin, den sie für umgerechnet über 40 Euro auch verkauft. Während der Corona-Pandemie machte Ehemann Durek Schlagzeilen, weil er behauptete, seine Infektion mit einem Medaillon geheilt zu haben. Diese Medaillons hat er, nicht ganz überraschend, auch im Internet angeboten. Die sozialistische Linkspartei schreibt jetzt an einem Verfassungsvorschlag, den sie Ende September im norwegischen Parlament einreichen will. Dass die Partei das Aus der Monarchie fordert, ist nicht das erste Mal. Historikerin Eirin Larsen erklärt aber: Das Königshaus ist zentral für die norwegische Identität. Anders als andere europäische Monarchien ist die norwegische mit der Zeit gegangen. Der Thron ist noch immer ziemlich stark.
And I think in that sense it stands quite firmly.
Die königliche Familie gilt als bürgernah, auf dem Boden geblieben. Trotzdem 2 Skandale gleichzeitig, das macht etwas mit den Menschen auf den Straßen in Oslo. Ich finde nicht, dass so ein Zirkus etwas in einer reifen Monarchie zu suchen hat. Die Familie geht durch eine schwere Zeit. Es tut mir weh zu sehen, wie der Fall Marius die Kronprinzessin belastet. Wir müssen sie unterstützen. Wir kennen ja nichts anderes als die Monarchie. Die Royals haben viel Macht in der Gesellschaft. Vielleicht ist es mal Zeit, eine Abschaffung zu diskutieren. Ein Reporter des norwegischen Rundfunks kommentiert die Skandale als den Anfang vom Ende der Monarchie. Eine aktuelle Umfrage zeigt, fast jeder Dritte im Land ist für ein Ende des Königshauses. Historikerin Eirin Larsen nimmt das aber nicht allzu ernst. Die Umfragewerte gehen immer hoch und runter. Ich glaube nicht, dass die Monarchie in Gefahr ist. Marius ist ja nicht Teil der Königsfamilie. Aber bei Märtha Louise ist das schon anders. Wenn sie weiter Geld verdient mit ihrem Titel, dann werden die Forderungen nach einer Abschaffung sicher immer lauter. Immerhin, die Beliebtheitswerte für König Harald und Kronprinz Håkon bleiben hoch. Rund um Marius und Märtha Louise tobt der Sturm aber weiter. Und trotzdem hofft das norwegische Königshaus, dass er bald vorbeizieht.
Die norwegische Monarchie steht so stark unter Druck wie lange nicht. Jörn Weckenbrock berichtete. Whatever it takes, was auch immer nötig ist. Mit dieser Devise hat Mario Draghi als EZB-Chef vor ein paar Jahren den Euro zumindest mitgerettet. Diese Woche hat der inzwischen 77-jährige Italiener einen Whatever it takes-Vorschlag zur Rettung der gesamten europäischen Wirtschaft vorgelegt. Die sieht Draghi in einer tiefen, nachhaltigen Krise und mit China und den USA kaum noch konkurrenzfähig. Seine Rezepte: massive gemeinsame Investitionen, gemeinsame Schulden und ein Ende der Brüsseler Bürokratiewut. Heute treffen sich zumindest einige EU-Finanzminister in Budapest und dabei dürften Draghis Vorschläge zur Rettung der europäischen Wirtschaft eines der Kernthemen sein. Sabrina Fritz blickt voraus.
Eigentlich passen Thema und Termin sehr gut zusammen. Die EU-Wirtschafts- und Finanzminister wollen sich in Budapest damit beschäftigen, wie man mehr Klimaschutz in der EU finanzieren kann. So steht es zumindest in der Einladung der Ungarn. Das scheint aber nicht allzu viele Finanzminister zu interessieren. Von den 27 reisen nur 4 nach Budapest. Die meisten werden von ihren Staatssekretären vertreten, so auch der deutsche Finanzminister Christian Lindner. Das magere Interesse an dem informellen Treffen liegt nicht am Thema, sondern am Gastgeber. Ungarn hat ja gerade die EU-Ratspräsidentschaft und weil sich Regierungschef Viktor Orban mit der EU total verkracht hat, wird man dem Treffen möglichst wenig Aufmerksamkeit schenken. Dabei ist das Thema Geld für die EU gerade ein großes. Der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, hat diese Woche seinen Report vorgestellt, wie die EU wirtschaftlich fit für die Zukunft wird. Wie groß die Defizite, vor allem im Bereich Digitalisierung in der Gemeinschaft sind, zeigt schon der Umfang des Reports. 400 Seiten und ein Jahr Arbeit brauchte Draghi. Mehr große Tech-Firmen, weniger Abhängigkeit von chinesischen Rohstoffen, mehr Verteidigung und am Ziel CO2-Neutralität festhalten, so die Kurzfassung. Diese Investitionen in die Zukunft kosten aber Geld. Draghi nennt die gewaltige Summe von 800 Milliarden Euro.
But the investment needs that all this entails are massive.
Die Investitionen in all dies sind gewaltig. Der Anteil der Investitionen muss auf rund 5% des Bruttosozialproduktes steigen. Eine Größenordnung, die wir zuletzt in den 60er und 70er Jahren gesehen haben.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das bei der Präsentation des Draghi-Reports so ausgedrückt. Wir müssen jetzt den politischen Willen haben, diese Projekte umzusetzen und dann zu entscheiden, finanzieren wir sie mit nationalen Beiträgen oder neuen Quellen. Neue Quellen. Da schlug im Finanzministerium in Berlin gleich der Rauchmelder an. Zu Recht vermutete Finanzminister Christian Lindner hinter diesem Begriff neue gemeinsame Schulden und die werde es mit Deutschland nicht geben, erklärte er umgehend. Die aktuellen Rechnungshofberichte zum Thema, wie sorgsam geht die EU mit dem Geld um, bestärken ihn in seiner Skepsis. Der Europäische Rechnungshof hat den Corona-Aufbaufonds unter die Lupe genommen. Dieser besteht interessanterweise ebenfalls aus 800 Milliarden Euro, also genauso viel, wie Draghi verlangt. Aber das Geld wurde bislang nur zu 29% abgerufen. Es fehlt an Verwaltungsexpertenprojekten und selbst wenn ein Projekt angefangen wird, wird es dann oft nicht zu Ende gebracht, so der Rechnungshofbericht. Das Geld, das aber bis dahin eingezahlt wurde, ist dann futsch. Das muss sich ändern, so Ivana Maltecic, Vertreterin des Europäischen Rechnungshofes.
If measure is not finalized, that we need to have tools to recover the funds, which is not now in this moment in the regulation.
Wenn wir eine Maßnahme finanzieren und sie wird nicht zu Ende gebracht, brauchen wir Möglichkeiten, um das Geld wieder in den Fonds zurückzuzahlen. Die gibt es bislang nicht, sagt sie. Außerdem sollten ja mit dem Geld ausdrücklich Projekte gefördert werden, die die EU technologisch und ökologisch voranbringen. Aber auch das, so der kritische Bericht der Rechnungsprüfer, wurde bislang nicht erreicht. Viele finanzierte Projekte seien gar nicht so grün, wie sie vorgeben. All das wird denjenigen Finanzministern in die Hände spielen, die der EU nicht mehr Geld zur Verfügung stellen wollen, wie die Niederlande oder Deutschland. Als zweites Thema für das Treffen der Finanzminister haben die Ungarn die Überalterung der Gesellschaft auf die Tagesordnung gesetzt. Man darf gespannt sein, welche Ideen die Finanzminister dazu beitragen werden.
Sabrina Fritz berichtete über Mario Draghis Rettungskonzept für die europäische Wirtschaft. Und das war Europa heute. Ich bin Manfred Götzke. Bis hierhin, danke fürs Zuhören.